Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Tick, 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 ratt. Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 18. des Tick, 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 ratt. Einliegend überreichen wir Ihnen Tick, 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 tick. Im Anschluss an unser gestriges Telefongespräch teilen wir Ihnen mit.
Ein schwer verliebter Kakadu hat hier sein erstes Rendezvous mit einer grünen Kakaduse. Er nennt sie eine Pampelmuse.
Die Stenotypistin Gilgi schreibt den 9. Brief für die Firma Reuter und Weber, Strumpfwaren und Trikotagen en gros.
Sie ist nicht spröde ihrerseits. Man kakaduzt sich auch bereits. Und übers Jahr wird ein Terzett aus diesem Kakadu-Duett.
Sie schreibt schnell, sauber und fehlerfrei. Ihre braunen kleinen Hände mit den braven, kurznäglig getippten Zeigefingern gehören zu der Maschine und die Maschine gehört zu Ihnen.
So nett. Erste Strophe, erste Zeile, erste Strophe, zweite Zeile. Erste Strophe, dritte Zeile, erste Strophe, vierte Zeile.
Tick, 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 ratt. Die Stenotypistin Gilgi geht zum Chef und legt ihm die Briefe zur Unterschrift vor. Machen Sie immer so ein böses Gesicht? Fragt Herr Reuter. So fängt es an. Ich mache gar kein böses Gesicht. Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen. Sie kennt Männer und die jeweiligen Wünsche und Nichtwünsche, die sich hinter dem Ton ihrer Stimme, ihren Blicken und Bewegungen verbergen. Jetzt ist die Sache reif. Kollegin Müller hat erzählt, dass Frau Reuter verreist ist. Das beschleunigt den Gang der Handlung. Sie antwortet Herrn Reuter höflich auf seine Fragen und beschließt, begriffsstutzig zu bleiben, solange es eben geht. Ob sie heute mit ihm zu Mittag essen könne?
Zweite Strophe, erste Zeile, zweite Strophe, zweite Zeile, zweite Strophe, dritte Zeile, zweite Strophe, vierte Zeile.
Humor wie ein dicker Mann, Frauen mit spitzer Feder. Von Sabine Fringes.
Dritte Strophe, erste Zeile, dritte Strophe, zweite Zeile, dritte Strophe, dritte Zeile, dritte Strophe, vierte Zeile.
Mascha Kaleko dichtet über den Kakadu. Gerhard Röhm das Sonett. Und die Stenotypistin ist die Protagonistin in Irmgard Coens Debüt Gilgi, eine von uns.
Ein paar Stunden später sitzt Gilgi mit Herrn Reuter im Schwerthof. Sie sind beim Kaffee. Herr Reuter raucht die erste Zigarette. Er zeigt Gilgi Bilder von seiner Frau und seinem Kind, nach Art von Ehemännern, die unter leichten Gewissensbissen bereit zur Untreue sind. Eine entzückende Frau, lobt Gilgi.
Um ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, hat Gilgi die Einladung ihres Chefs angenommen.
Herr Reuter raucht die zweite Zigarette. Die Bilder von Frau und Kind sind in die Brieftasche zurückgewandert. Er redet viel. Gilgi sagt hin und wieder ja und nein. Herr Reuter raucht die dritte Zigarette und erwähnt beiläufig, dass er sich mit seiner Frau nicht so fabelhaft unterhalten könne wie mit ihr. Ah, macht Gilgi. Ja, sagt Herr Reuter und streicht ein paar Mal über ihren Handrücken. Wie jung Sie sind. Ich könnte Ihr Vater sein, Kindchen. Er erwartet heftigen Protest. Gilgi lächelt nur unschuldsvoll und Herr Reuter legt sich das Lächeln zu seinen Gunsten aus. Er raucht die vierte Zigarette. Plötzlich überkommt ihn das Bedürfnis, sich unglücklich zu fühlen. Seine Ehe ist ganz und gar nicht gut. Sein Leben ist verpfuscht. Man ist ein alter Trottel, festgefahren in einem Krämerberuf. Er arbeitet mit Bitterkeit, Selbstironie und leichtem Pathos. Bei »Man müsste mal raus aus allem« wirft er sich in die Brust, dass die Schulternähte krachen, und bestellt anschließend 2 Liköre.
Humor wie ein dicker Mann, Grazie wie eine Frau, Herz, Verstand und Gefühl. Was wollen Sie mehr?
Kurt Tucholsky über Irmgard Keun. Ihr Romandebüt versetzt ihn in Erstaunen.
Sehr vielversprechend. Am besten alle Szenen, in denen ein Mann vor einer Frau, die dieses aber gar nicht gern hat, balzt.
Herr Reuter raucht die 5. Zigarette. Seine Hand verirrt sich auf Gilgis Knie und wird von Gilgi sanft entfernt. Ich fühle mich so allein. Könntest du mir nicht ein wenig gut sein, Kind? Sie könnte ihn ganz gut leiden, sagt Gilgi und betrachtet ihn mit jenem nachsichtigen Mitleid, das Frauen für Männer empfinden, deren Aufmerksamkeit ihnen gleichzeitig lästig und schmeichelhaft ist. Herr Reuter will die 6. Zigarette anzünden, als Gilgi erklärt, gehen zu müssen. Nein, sie kann nicht mehr bleiben, keine Minute mehr, um 4 Uhr hat sie englischen Unterricht. Sie sind ein strebsames Mädchen, findet Herr Reuter enttäuscht und anerkennt. Ja, sie wird morgen im Domhotel mit ihm zu Abend essen. Gigi ist freundlich, nett und entgegenkommt. Sie hat ihren Plan fertig. Der Kellner kommt und Gigi besteht darauf, ihr Mittagessen selbst zu bezahlen. Sie setzt ihren Willen durch, verabschiedet sich von Herrn Reuter und hinterlässt in ihm das angenehme Gefühl, um seiner selbst willen geliebt zu werden.
Der Roman über Gilgi machte die gerade mal 26 Jahre alte Irmgard Keun Anfang der 1930er Jahre schlagartig berühmt. Gilgi verkörpert den emanzipierten Frauentypus, der die Boulevards der Großstädte erobert hat.
Eine schreibende Frau mit Humor, sieh mal an.
Kurt Tucholskys anerkennende Worte verblüffen. Sind denn humorvolle Autorinnen eine Rarität? Gibt es einen männlichen und weiblichen Humor?
Also die Frage nach dem weiblichen Humor ist für mich eine ganz heikle, weil sie eigentlich schon voraussetzt, dass, sagen wir mal so, die Frauen mit diesem Humor so ein bisschen hinterher wären. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich erinnere mich an ein Kolloquium in Kassel. In Kassel wird jedes Jahr der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor vergeben, und zwar seit fast 40 Jahren, glaube ich. Und dort finden auch sogenannte Komik-Kolloquien statt, was an sich schon also eigentlich ein Witz ist, wenn man sich vorstellt, wissenschaftlich über Komik zu arbeiten. Und da hatte ich mal die zweifelhafte Ehre, vor vielen Jahren an einem Kolloquium teilzunehmen mit dem Arbeitstitel »Haben Frauen was zu lachen?« Und dieser Titel wäre für mich fast ein Grund gewesen, dort nicht hinzugehen, weil ich mich dem widersetze, dass man Frauen so als Sondervögel in der Komiklandschaft betrachtet und analysiert.
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe gewann 2021 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. 33 Mal ging er bislang an Autoren, 5-mal an Autorinnen. Irmtraut Morgner, Katja Lange-Müller, Karin Duwe, Sibylle Berg und eben Felicitas Hoppe.
Also die ganze Geschichte der Komik, das Narrentum, das Clownswesen, das war ja sehr, sehr lange Zeit, im Übrigen auch wie Kabarett oder Satire, doch eine männliche Domäne. Und ich glaube, diese Wahrnehmung hat sich sehr festgesetzt. Aber ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass sich das auflöst und dass sich das verändert und dass Frauen mit sehr unterschiedlichen Formen der Komik und des Humors auch viel stärker in der Öffentlichkeit und in der Kunst präsent sind.
Der Mond hängt wie ein Kitschlampion am Märkschen Firmament. Ein Dampfer namens Pavillon kehrt heim vom Wochenend. Ein Chor klingt in die Nacht hinein, da schweigt die Havel stumm. Vor einem Herrngesangverein kehrt manche Krähe um. Vom Schanktisch schwankt der letzte Gast, verschwimmt der letzte Ton. Im Kaffeegarten Waldesrast plärrt nur das Grammophon.
Ein Griff ins Regal. Hell und schnell. 555 komische Gedichte aus 5 Jahrhunderten. Herausgegeben von Robert Gernhardt und Klaus Cäsar Zehrer. Nur 4 Dichterinnen sind darin vertreten. Eine davon Mascha Kalecko. Mit dem Gedicht Kleine Havel-Ansichtskarte.
Von Booten flüstert's hier und dort. Die Pärchen ziehen nach Haus. Es artet jeder Wassersport zumeist in Liebe aus. Noch nicken Föhren leis im Wald. Der Sonntag ist vertan. Und langsam grüßt der Stadtasphalt die erste Straßenbahn.
Unnütz lyrisches Gesinge, unnütz lyrisches Geklinge. Gehst du mir nicht aus dem Sinn, schreib ich aufs Papier dich hin.
Von Friederike Kempner stammen diese Zeilen. Ihre 1873 erschienenen Gedichte wurden von vielen Lesern als unfreiwillig komisch interpretiert und trugen ihr den Spottnamen Schlesische Nachtigall ein. Jedoch lassen sich manche ihrer Verse durchaus selbstironisch verstehen.
Poesie ist Leben, Prosa ist der Tod. Engelein umschweben unser täglich Brot.
Neben Mascha Kalecko zählt Friederike Kempner zu den wenigen Autorinnen, die in Anthologien komischer Lyrik nahezu immer präsent sind. Hier und da tauchen auch Dichterinnen wie Else Lasker-Schüler, Karin Kivus, Ursula Krechel, Anna Real und Christa Reinig auf. Sie schrieben im 20. Jahrhundert. Davor ist das komische Gedicht, ob von Frauen oder Männern, eine Rarität. Es wurde zumindest in Deutschland nämlich nicht ernst genommen. Humor galt nicht als Kunst. Christian Morgenstern wandte sich im Vorwort zu seinen 1905 erschienenen Galgenliedern nicht zufällig direkt an seine Kritiker.
Ich habe nur eine Bitte. Sollte, was ja immerhin möglich wäre, in Ihrem Aufsatz das Wort Blödsinn oder Stumpfsinn, wenn auch noch so glänzend epitipiert vorkommen, so ersetzen Sie es meinethalben durch Wahnwitz oder Tollheit oder dergleichen, da Sie es wahrlich begreifen werden, dass es auf die Dauer nicht angeht, einen Humor, dessen vielleicht einziger Vorzug gerade in einer gewissen Art von Geistigkeit, von Helligkeit und Schnelligkeit besteht, mit diesen zwei üblen deutschen Philister- und Bierbankausdrücken, in denen sich, wie Sie hieraus erraten, die Mehrzahl meiner Kritik gefällt, abzustempeln.
War es für Männer lange Zeit schon schwierig, sich mit komischen Gedichten im seriösen Literaturbetrieb zu etablieren, so war es für Frauen nahezu undenkbar. Sollten sie sich doch überhaupt mit dem Schreiben zurückhalten? Wie Adolf Freiherr von Knigge in seinen 1788 erschienenen Umgangsregeln forderte.
Ich tadle nicht, dass ein Frauenzimmer ihre Schreibart und ihre mündliche Unterredung durch einiges Studium und durch keusch gewählte Lektüre zu verfeinern suche. Aber sie soll kein Handwerk aus der Literatur machen. Sie soll nicht umherschweifen in allen Teilen der Gelehrsamkeit. Dann sieht sie die wichtigsten Sorgen der Hauswirtschaft, die Erziehung ihrer Kinder und die Achtung unstudierter Mitbürger als Kleinigkeiten an. Glaubt sich berechtigt, das Joch der männlichen Herrschaft abzuschütteln. Verachtet alle anderen Weiber, erweckt sich und ihrem Gatten Feinde. Träumt ohne Unterlass sich in idealische Welten hinein. Ihre Fantasie lebt in unzüchtiger Gemeinschaft mit der gesunden Vernunft. Es geht alles verkehrt im Hause. Die Speisen kommen kalt oder angebrannt auf den Tisch. Es werden Schulden auf Schulden gehäuft. Der arme Mann muss mit durchlöcherten Strümpfen einherwandeln. Wenn er nach häuslichen Freuden seufzt, unterhält ihn die gelehrte Frau mit Journalsnachrichten oder rennt ihm mit einem Musenalmanach entgegen, in welchem ihre platten Verse stehen, und wirft ihm höhnisch vor, wie wenig der Unwürdige, Gefühllose den Wert des Schatzes erkennt, den er zu seinem Jammer besitzt. Späße und Trollereien stehen dem Fräulein nicht an.
So brachte es ein Benimmbuch noch in der frühen Bundesrepublik auf den Punkt. Schlechte Bedingungen für die Entfaltung komischen Talents. Kein Wunder, dass, gleich welche Anthologie mit komischer Lyrik man aufschlägt, ob jüngeren oder älteren Datums, der durchschnittliche Frauenanteil 1-3% beträgt. Und wie sieht es mit Prosa aus?
Das Hausbuch der literarischen Hochkomik aus dem Jahr 1987, herausgegeben von Bernd Eilert und Friedrich Karl Wächter. 1780 Seiten.
Darunter finden sich genau 4 Texte von 3 Frauen: Carson McCullers, Jane Austen und Dorothy Parker.
Bibliothek des Humors, Herausgeber und Verlag Süddeutsche Zeitung, 20 Bände, 2011.
Mit der britischen Schriftstellerin Faye Weldon ist nur eine einzige Frau vertreten.
Die Frage, warum es in England diesen Humorbezug vielleicht stärker gibt und warum demgegenüber die deutsche Kulturlandschaft vielleicht humorärmer ist, da gibt es sehr viele verschiedene Ansichten drüber. Manche ziehen da zur Erklärung der Humorarmut im deutschsprachigen Raum so die Tradition des freudlosen Protestantismus heran.
Einer der Forschungsschwerpunkte des Anglisten Wieland Schwanebeck ist der Humor.
Man sagt, dass in der englischen Geschichte, in der britischen Kulturgeschichte sich Standesunterschiede schneller ausgeprägt haben, dass es eher ein selbstbewusstes Bürgertum gegeben hat, selbst in dieser monarchischen Gesellschaftstradition. Und da braucht man Humor vielleicht viel eher. Der Humor hebt Standesunterschiede auch mal auf. Ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, auch einfach ein sich selbst reproduzierendes Phänomen. Denn um in diesem Literaturkanon anzukommen, um publiziert zu werden, ist es natürlich auch eine Voraussetzung, sich zu der Tradition irgendwie zu verhalten, die schon da ist. Und das heißt auch, wenn es eine Komödientradition gibt, in der Shakespeare, Ben Jonson und viele andere eine Rolle spielen, wenn im Roman mit Dickens das Komische einen festen Platz hat, was im deutschsprachigen Raum für meine Begriffe nicht so stark der Fall ist, dann ist es auch für die Nachkommenden, glaube ich, viel logischer und viel folgerichtiger, diese Qualitäten im eigenen Werk auszustellen.
Im Vorbeigehen hörte ich hier und da schon einmal einen Deppen rufen: Ach, in den Müll damit. Das ist doch nur das Lustspiel einer Frau. Einer, die, da sie neulich zufällig uns einmal Vergnügen schenkte, nun wohl nie mehr aufhören wird, mit ihren elenden Ergüssen uns zu nerven.
Nehmen Sie gern Aphra Behn. Aphra Behn war eine Dramatikerin des 17. Jahrhunderts. Sie wird heute noch respektvoll zitiert als im Grunde die erste Dramatikerin, die erste Frau, die von ihrem Bühnenschreiben leben konnte und deren Stücke auch überdauert haben bis heute. Als ein Stück von ihr, The Rover, besonders gut ankam, hat sie eine Fortsetzung dieses Stücks, The Rover Teil 2, geschrieben. Das ist eine ganz typische Komödie aus der Zeit. Da gibt es Zoten, da gibt es frauenfeindlichen Humor. Da ist der Leser, da ist das Publikum möglicherweise auch stärker auf der Seite des männlichen Helden, auch wenn der ein ziemlich frauenverachtender Depp ist. Es gibt auch eine sehr starke Frau in dem Stück. Aber insgesamt ist das jetzt kein progressives, kein besonders feministisches Stück. Die große Errungenschaft liegt vor allem erstmal darin, dass eine Frau dieses Stück geschrieben hat und sich damit in der Konkurrenz behaupten konnte. Und die sich auch sehr offensiv dazu verhalten hat, dass sie als schreibende Frau anders beurteilt wurde als die männliche Konkurrenz.
Frauen mussten bescheiden und demütig sein. Das Recht verbot ihnen, eigenes Geld zu besitzen oder gar zu verdienen. Aphra Behn jedoch sah sich nach dem Tod ihres Mannes dazu gezwungen. Wiederholt wendet sie sich im Epilog mancher Stücke selbstbewusst an die Kollegen.
Warum erlaubt in dieser Zeit euch stets der Himmel mehr und Frauen weit weniger Geistvolles zu tun denn bisher? Dass wir weit edlere Gemüter sind als ihr, beweisen wir dadurch, um wie viel empfänglicher wir sind für die Liebe, schneller darin, die subtilsten Methoden zu entwickeln, euch zu befriedigen, euch zu beglücken. Warum dann nicht mit unseren Stücken? Wir finden am besten eure schwachen Punkte und kennen unsere nur zu genau. Und heuchlerisch Verführerinnen, gehörnte Ehegatten gefallen jetzt der Stadt am besten. Eure Art zu schreiben aber kam wohl inzwischen aus der Mode.
Aphra Behn starb 1689 in London. Sie war noch keine 50. Ihr Grabstein im Kreuzgang von Westminster Abbey trägt die Inschrift:
Hier liegt ein Beweis dafür, dass selbst Geist und Witz nie genug Schutz gegen die Sterblichkeit bieten.
Aphra Behn bewies, dass man Geld mit Schreiben verdienen konnte. So vollzog sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein Wandel, den ich, wenn ich die Geschichte neu zu schreiben hätte, ausführlicher darstellen und für weit wichtiger halten würde als die Kreuzzüge oder die Rosenkriege. Die Frau des Mittelstandes, die bürgerliche Frau, fing an zu schreiben.
Schrieb Virginia Woolf über Aphra Behn, die von Anfang an mit ihrem Klarnamen an die Öffentlichkeit trat. Anders als Schriftstellerinnen nach ihr, wie die Bronte-Schwestern oder George Eliot, die männliche Pseudonyme wählten. oder anonym auftraten wie Jane Austen, die ihre Werke lediglich mit dem Vermerk »By a Lady« zeichnete.
Die herausragende Schriftstellerin des frühen 19. Jahrhunderts in England ist natürlich Jane Austen. Ich glaube, da lasse ich hier kein besonders großes Geheimnis heraus. Jane Austen hat einen fabelhaften Humor. Sie hat wunderbare Charaktere gezeichnet und hat die auch mit ihren diversen exzentrischen Eigenschaften wunderbar karikiert. Das natürlich auch vor Dickens. Also deswegen wäre es unfair zu sagen, irgendwie Jane Austen dümpelt so im Fahrwasser von Dickens. Das ist ja völliger Blödsinn. Sie hat ja vor ihm gelebt, hat vor ihm geschrieben und so weiter.
Meine liebe Fanny, ich bin das glücklichste Geschöpf unter der Sonne, denn Mr. Watts hat mir heute einen Heiratsantrag gemacht. Und jetzt, meine liebe Fanny, benötige ich deinen Rat, ob ich seinen Antrag annehmen soll oder nicht. Er ist schon ziemlich alt, etwa 32, und sieht so garstig aus, dass ich ihn kaum anschauen mag. Er ist unausstehlich und für mich der abscheulichste Mensch auf der Welt. Er besitzt ein großes Vermögen und wird mich für den Fall seines Todes gut versorgen. Aber ach, er ist kerngesund. Kurzum, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Gebe ich ihm einen Korb, will er, wie er mir andeutete, Sophia seine Hand antragen und wird, wenn auch sie ihn nicht mag, um Georgiana werben. Und der Gedanke, dass eine von ihnen vor mir heiratet, ist mir unerträglich.
Den Briefroman »Drei Schwestern« schrieb Jane Austen mit 16 Jahren anlässlich der Hochzeit ihres Bruders.
Die Duttons werden mich beneiden, das ist gewiss. Und ich werde Sophie und Georgiana auf allen Winterbällen chaperonieren können. Doch was habe ich davon, wenn er mich wahrscheinlich gar nicht hingehen lässt? Denn das Tanzen ist ihm verhasst. Und dass andere Menschen an Dingen, die ihm verhasst sind, Gefallen finden könnten, geht über seinen Verstand. Und überdies spricht er sehr viel davon, dass Frauen ins Haus gehörten und dergleichen. Ich glaube, ich nehme ihn nicht. Und das würde ich ihm auch sofort sagen, könnte ich nur sicher sein, dass meine Schwestern seinen Antrag nicht annehmen und er sich, wenn sie ihn abweisen, nicht an die Duttons wendet. Nein, dieses Wagnis kann ich nicht eingehen.
Von alters her ist bekannt, dass Frauen existieren, Kinder gebären, keine Bärte haben und selten kahl werden. Doch abgesehen davon wissen wir wenig über sie.
Virginia Woolf. Ihr Buch A Room of One's Own, 1929 erschienen, gilt vielen als Bibel der Emanzipationsbewegung. In Deutschland kommt Ein Zimmer für sich allein erst 50 Jahre später heraus. In diesem wie in weiteren Essays untersucht Woolf die Arbeitsbedingungen von Schriftstellerinnen. Jane Austen konnte ihrer Schreibfreude nur im Familienkreis nachgehen. Da war wenig Raum für Laster, Abenteuer, Leidenschaft, wie Virginia Woolf bedauert. Ganz anders ergeht es Catherine Mansfield.
Wir sind eine so glückliche Familie, seit mein lieber Mann gestorben ist.
Um 1900 reiste die Engländerin Mansfield nach Bad Wörishofen zur Kur. Ihre Erlebnisse hielt sie in dem Buch »In einer deutschen Pension« fest. Da heißt es im Kapitel »Deutsche beim Fleisch«:
»Stimmt es«, fragte die Witwe und stocherte, während sie sprach, mit einer Haarnadel in den Zähnen, »dass Sie Vegetarierin sind? Aber ja, ich habe seit 3 Jahren kein Fleisch mehr gegessen.« »Unmöglich. Haben Sie Familie?« »Nein.« »Da sehen Sie's. Das kommt davon. Es ist unmöglich, Kinder zu bekommen, wenn man nur Gemüse isst. Aber Sie haben in England ja ohnehin keine großen Familien mehr. Ich vermute, Sie sind zu sehr mit Ihrem Frauenwahlrecht beschäftigt.«
Eine weitere Autorin, deren Andenken Virginia Woolf in ihren Essays hochhält, ist George Eliot. Eliot hatte schwierige, jedoch bei genauerer Betrachtung optimale Bedingungen fürs Schreiben. Der Vater verstarb frühzeitig, sodass sie gezwungen war, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und sie hatte einen Partner an ihrer Seite, der sie und ihre Arbeit schätzte. Der Mann war jedoch verheiratet, weshalb George Eliot gesellschaftlich geächtet wurde. Was ihr wiederum genügend Zeit zum Schreiben und Nachdenken schenkte. Und einen kühlen Blick auf Geist und Gesellschaft.
Die Vorgänge unseres Geistes wickeln sich ganz ähnlich ab wie die Staatsgeschäfte. Ein Großteil der wesentlichen Arbeit wird von Kräften bewältigt, die keine öffentliche Anerkennung erfahren. Die Familienähnlichkeit ist häufig etwas tief Trauriges. Die Natur, diese große Tragödiengestalterin, knüpft uns mit Muskel und Gebein aneinander und trennt uns Kraft des feineren Gespinstes unserer Gehirne. Sie mischt Anziehung und Abstoßung und fesselt uns mit allen Fasern unseres Herzens an Menschen, die uns mit jeder ihrer Bewegungen auf die Nerven fallen.
Weitere Bonbons gefällig?
Schon bald nach Antritt der ehelichen Reise wird dir zwangsläufig bewusst, dass du dich gar nicht fortbewegst und dass der Ozean noch nicht einmal in Sicht ist. In Wirklichkeit hast du dich aufgemacht, eine Waschschüssel zu erkunden. Eingebildete Leute haben mir nie leid getan, denn sie tragen ja ihren Trost mit sich. Er führte sich auf wie ein Hahn, der glaubt, die Sonne sei aufgegangen, nur um sein Krähen zu hören.
'85, 5 Jahre nach George Eliots Tod, erscheint in Amerika eine Anthologie mit komischen Texten aus Frauenfeder. Eine Sensation. The Wit of Women, der Witz der Frauen, nennt die Schriftstellerin Kate Sanborn ihre Sammlung.
Vielleicht bin ich allzu optimistisch, aber ich erwarte, dass irgendwann ein weises Genie entdecken wird, dass Frauen ebenso wie Männer jenes exzellente Göttergeschenk Humor besitzen und dass diese Gabe zu einer allgemeinen, großzügigen, mitfühlenden Natur gehört, ganz unabhängig vom Geschlecht jedes Menschen. Auf jeden Fall wäre es, nachdem man so häufig gehört hat, Frauen hätten keinen Humor, erfrischend, eine gegenteilige Meinung zu diesem Thema zu hören.
Sanborn sucht und forscht, bis ihre Sammlung 200 Seiten mit komischen Texten aller Gattungen von Autorinnen überwiegend aus England und Amerika umfasst. Am Ende der Anthologie kommt sie zu dem Schluss.
Manchmal scheint es, dass, was bei einem distinguierten Mann als Witz durchgeht, aus dem Munde einer Frau als banal gilt.
Damit hält Sanborn bereits vor 150 Jahren fest, was von Humorforschern in den USA erst jüngst und nach ausgiebigen Studien Gender Humor Gap genannt wird. Erzählen Menschen etwas Lustiges, so wird es aus männlichem Mund eher als lustig empfunden als aus weiblichem Mund. Und ist George, der Vorname der von Virginia Woolf geschätzten Dame Eliot, nicht ein männlicher Vorname?
Schon bald nach Antritt der ehelichen Reise wird dir zwangsläufig bewusst, dass du dich gar nicht fortbewegst und dass der Ozean noch nicht einmal in Sicht ist. In Wirklichkeit hast du dich aufgemacht, eine Waschschüssel zu erkunden. Führte sich auf wie ein Hahn, der glaubt, die Sonne sei aufgegangen, nur um sein Krähen zu hören.
Zu guter Letzt gibt es einen Grund für unseren scheinbaren Mangel an Humor, den zu erwähnen allerdings undiplomatisch erscheinen mag. Frauen halten es nicht für klug, ihren Witz zu kultivieren oder herzuzeigen. Kein Mann schätzt es, wenn sein Witz durch einen besseren und frischeren von den Lippen einer Dame übertrumpft wird. Welche Frau läuft nicht Gefahr, als sarkastisch und hassenswert zu gelten, wenn sie den Pfeil des Witzes zurückwirft oder sich selbst als muntere Scharfschützin betätigt? Nein, nein, das ist gefährlich, wenn nicht gar fatal.
Erstaunlich aktuell auch dieses Fazit von Sanborn. Noch heute empfehlen einschlägige Ratgeber Frauen, beim ersten Date über die Witze des Mannes zu lachen, statt selbst welche zu reißen. Sanborn fährt fort.
Though you're bright and though you're pretty, they'll not love you if you're witty. Klug und hübsch darf die Frau sein, aber geliebt werden witzige Frauen nicht. Madame de Stael und Madame Récamier sind hier gute Beispiele. Erstere setzte sich mit der furchtlosen Zurschaustellung ihres Witzes der Verachtung eines Großteils ihrer Zeitgenossen aus. Mit ihren Bemerkungen, sagte Napoleon, könnte sie einen Mann treffen, selbst wenn er auf einem Regenbogen säße. Aber die süßlich-kriecherische, fast unterwürfige Bewunderung der zuhörenden Schönheit brachte ihr eine entsprechende Schar von Bewunderern ein.
19 Jahre alt und im weiblichen Geschlecht geboren, werde jetzt, so vollständig und ehrlich wie ich kann, eine Darstellung von mir selbst verfassen. Mary MacLane, die in der Welt nicht ihresgleichen kennt. Davon bin ich überzeugt, denn ich bin ungewöhnlich. Ich bin ausgesprochen originell, von Geburt an und in meiner Entwicklung. Ich habe eine ganz ungewöhnliche Lebensintensität in mir. Ich kann fühlen. Ich habe eine wunderbare Fähigkeit zu Elend und zu Glück. Ich bin gedanklich offen. Ich bin ein Genie. Ich bin eine Philosophin meiner eigenen guten peripatetischen Schule. Mich kümmert weder gut noch böse. Mein Gewissen ist gleich null. Mein Gehirn ist ein Sammelgefäß energischer Vielfalt. Ich habe einen wahrlich erstaunlichen Zustand elenden, krankhaften Unglücks erlangt. Ich kenne mich, sehr gut. Ich habe einen wirklich seltenen Egoismus entwickelt. Ich bin in die tiefen Schatten hineingegangen. All das zusammen ergibt Seltsamkeit. Ich denke also, dass ich ziemlich, ziemlich seltsam bin.
Mit diesen Worten beginnt I Await the Devil's Coming. Ich erwarte die Ankunft des Teufels. Mary MacLane ist gerade 21 Jahre alt, als das Buch 1902 erscheint. Ihr Humor und ihre fröhliche Vergrößerung der eigenen Person werfen Etikette und Konventionen ab. Ein Protest gegen Zierlichkeit und Zurückhaltung, die man von Frauen erwartete.
Sie können jetzt aus Ihren Sitzen aufstehen, Ihre Operngläser richtig herumdrehen. Starren Sie mit offenem Maul, stellen Sie sich auf die Hinterläufe und staunen Sie. Ich werde aus den Seitenbühnen heraus grelle, grüne und orange Lichter angehen lassen. Ich habe die Persönlichkeit, die Anlagen eines Napoleon, wenngleich in einer weiblichen Version. Mein rotes Blut fließt schnell und fröhlich mitten in dem hellen Oktober. Meine robuste, empfindliche Leber ruht sanft mit ihrer dünnen gelben Galle in süßer Zufriedenheit. Mein ruhiger, schöner Magen singt lautlos, während ich gehe, ein Lied des Friedens, umgeben vom Glockengeläut, das mein Mittagessen war. Meine Lungen, getränkt mit Bergluft und dem Parfum der Kiefern, weiten sich in unaufhörlicher Verzückung. Mein Herz pocht wie die Musik von Schumann, in einem leichten, anmutigen Rhythmus mit einem mächtigen Grundton. Selbst mein Darm räkelt sich zufrieden an seinem Platz wie eine Schlange im heißen Staub mit den Vibrationen bewussten Lebens.
Diese Geständnisse einer jungen Frau aus Butte in Montana machten ihre Verfasserin unmittelbar nach Erscheinen berühmt. Gleich im ersten Monat gingen an die 100.000 Exemplare von der Wild Woman of Butte über den Ladentisch. Ihr rebellischer Ton sprach jungen Frauen aus dem Herzen, die sich gegen althergebrachte Verhaltensregeln auflehnten. Humor ist für Mary MacLane nicht nur ein Stilmittel, sondern eine Lebensform und ein helles Licht der Erkenntnis.
Sie auch bald kriegen einen Mann, sagte die fahrende Händlerin. Das interessierte mich. Jede kriegen einen Mann, oh ja, kriegen sie, sagte sie. Aber kann sein, ist besser, wenn sie als fahrende Händlerin arbeiten, sage ich ihnen. Ja, ich denke, es könnte amüsant sein, eine Weile fahrende Händlerin zu sein, sagte ich. Aber ich würde den Mann auch haben wollen, jedenfalls wenn er so ein Süßer ist. Die fahrende Händlerin hob den Teleskopkoffer auf. Ja, meinte sie. Ein Mann ist ja 2 Tage süß, 3 Tage süß, dann, heiliger Gott, hat er nie gearbeitet, hat er sich betrunken, hat er geraufen, hat er gemacht Hölle heiß. Die fahrende Händlerin nickte mir zu und humpelte aus dem Hinterhof. Ich war mir eines intensiven Humors bewusst, der so weit über ein Lachen hinausging, dass er sogar für Tränen zu tief war. Als ich der italienischen Händlerin nachblickte, wurde mir mit plötzlicher Heftigkeit klar, dass die Erde nur die Erde ist, aber dass hier und da eine göttlich brillante Hand angelegt wurde. So lange und so oft ich auch in intensiver, stiller Leidenschaft dagesessen und den roten, roten Himmel des Sonnenuntergangs angesehen habe, habe ich nie diesen göttlichen Sinn gefühlt. Er kommt nur durch Humor. Das Leben ist wie ein Treck im Frühling einen Hügel hinauf. Und wenn wir oben sind, wundern wir uns, warum wir da sind.
Weltweit, egal welcher Zeitung, hat Hoppe immer dieselbe Geschichte erzählt. Wie sie als Ratte mit Schnurrbart und Schwanz versehen, Wurst in der linken, Brot in der rechten, den Marktplatz ihrer Heimatstadt Hameln betritt, um sich im Freilichttheater unter der Führung des Rattenfängers vor Touristen aus aller Welt ein Taschengeld zu verdienen. Wie sie das eben Verdiente sofort auf den Kopf haut, Blumen für ihre Mutter, die Gastgeberkönigin, und ein Päckchen Zigaretten für ihren Vater, den Erbauer des ersten Kasper-Theaters, kauft, um danach mit dem verbliebenen Rest ihre vier Geschwister zu einem Ausflug ins Miramare zu überreden. Eine hammelnde Eisdiele, die sommers floriert und sich winters, wenn sich die Italiener saisonbedingt nach Süden verziehen, in einen Ausstellungsraum für Pelze verwandelt. Bis Hoppe sich 30 Jahre später endlich erhebt, um ein Schiff von Hamburg nach Hamburg zu besteigen und die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Ein Ausflug, nichts weiter. In ein paar Tagen bin ich zurück, sitze wieder am Tisch, der zweite Esser von rechts.
Mit diesen Worten beginnt Hoppe von Felicitas Hoppe. Der Roman kommt als Autobiografie daher. Der letzte Satz ist Zitat, die Quelle ist angegeben, Pigafetta 1999. Felicitas Hoppes viertes Buch.
Für Familienmitglieder gilt das gesprochene Wort.
Felicitas Hoppe erzählt das Leben von Hoppe als Schelmenroman.
Also ich glaube, dass, wenn ich mein Werk betrachte, dass in den Anfängen sozusagen der Ton steckt. Nicht jetzt die Botschaft, hallo Leute, hier wird es witzig oder so, sondern ich versuche einen Ton anzuschlagen, der mir, und das ist ja das Entscheidende, dazu dient ja Humor, der mir Freiheit verschafft, der eine ganz große Bühne aufmacht, auf der ich mich bewegen kann, auf der ich meine Rollenspiele durchführen kann, wo ich die Leute, die Leserinnen im günstigsten Fall zum Lachen bringe, aber natürlich auch zum Nachdenken. Humor ist ja nicht grundsätzlich witzig. Und wo ich einfach tun kann, was ich möchte. Das ist ganz entscheidend. Und da ist es natürlich gut, je größer die Bühne ist.
Bis zum Schluss ihrer Laufbahn, in rund 40 Jahren weit über 5000 Auftritte in über 200 Ländern in unterschiedlichen Kostümen und Rollen, ist kein einziger Auftritt ohne Rucksack vermerkt. Bis heute unvergessen ein frühes Eishockeyturnier in Edmonton, von dessen Teilnahme die damals 12-jährige und überaus hoffnungsvolle Hoppe Super Puck ausgeschlossen wird, als sie sich beim entscheidenden Endspiel so unvermutet wie beharrlich weigert, auf dem Eis ihren Rucksack abzulegen. 7 Jahre später die Verweigerung der Aufnahme in die Dirigentenklasse eines Konservatoriums in Adelaide. Man dirigiert bei uns immer noch mit den Armen, nicht mit dem Rücken. So die Begründung des Vorsitzenden der Auswahlkommission Melville Drugs, dem gegenüber Hoppe behauptet haben soll, sie brauche den Rucksack als Gegengewicht, da sie sonst von der Musik weggetragen werde. Die Presse spekuliert über den Inhalt des mittlerweile angewachsenen Gepäckstücks. Reine Leere. Verbergungsstrategien. Warum macht sie nicht einfach den Reißverschluss auf und lässt uns einen Blick ins Innere werfen? Hoppe selbst, eine ausgewiesene Meisterin praktischen Packens, wusste genau, was sich in ihrem Buckel befand und machte auch nie ein Geheimnis daraus. Taktstock, Schläger, Lippenstift.
Also Frauen sind per se nicht komisch, ist, glaube ich, eher eine Außenansicht. Ich habe mich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, als ich mich damit beschäftigt habe, warum es so wenig oder eigentlich überhaupt keine weiblichen Narrenfiguren in der Literaturgeschichte gibt. Und in der Tat ist es so, dass eine bestimmte Form von komödiantischer Kostümierung, eben bei den Clowns und den Narren sieht man das besonders, die entsexualisiert. Das heißt, wer eine Narrenkappe trägt oder wer ein Clownskostüm anzieht, der ist nicht sexy. Der ist in dem Sinn ein neutralisiertes Objekt und agiert als Spaßmaschine anders. Und das ist eine Frage, die ich bis heute für mich auch nicht beantworten oder lösen kann, ob das so ist oder ob sich Frauen vielleicht auch davor fürchten, komisch zu sein.
Zur Clownin, zum Clown gehört sehr stark diese körperliche Seite. Das Clownsein spielt ja auch mit dem Körper. Clowns sind entweder hyperbeweglich oder es kann auch mal in Richtung Groteske gehen. Spiel mit dem eigenen, im weitesten Sinne grotesken Leib. Das war eben Frauen auch nicht erlaubt. Also die müssen ja immer gut aussehen. Das ist ja die Wahnsinnsanforderung bis auf den heutigen Tag.
Helga Kotow, die Linguistikprofessorin der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ist eine der wenigen Gender-Humorforscherinnen in Deutschland.
In Etikettefibeln bis in die 60er Jahre hinein wurde die Dame angewiesen, nicht mit der Darbietung eigener Witze die Tischgesellschaft zu unterhalten. Sie sollte gepflegt lachen, also freundlich lachen, wenn der Herr mit witzigen Bemerkungen und witzigen Geschichten irgendwie heraustrat. Das war die Rolle der Dame. Die Tischgesellschaft selbst unterhalten, das war überhaupt nicht damenhaft. Und schon gleich dreimal war es nicht damenhaft, Grimassen zu schneiden, was zur Clownsrolle gehört. Oder irgendwelche Körperteile nach vorne zu schieben. Es war ja immer alles Mögliche sofort ordinär, wenn der Rock etwas hochrutschte. Das hatten Frauen ja alles zu vermeiden. Also das Damenhafte verhindert Humor.
Wer lacht, tritt aus der Hierarchie, unterwandert die Autorität. Das kann sich nicht erlauben, wer nach oben strebt.
Es gibt Berichte aus Fabriken, dass Arbeiterinnen sich diesen obszönen Humor, Sexwitze, das haben die sich erlaubt. Aber Sekretärinnen, die viel stärker in Richtung Damenhaftigkeit sich selber auch gestylt haben, die haben sich diesen Humor nicht erlaubt. Und der Gattinnentypus hat sich den Humor auch nicht erlaubt. Also es gab da auch Schichten- und Milieuunterschiede.
In den 60er Jahren untersuchte die Humorforschung die geschlechtsspezifische Stoßrichtung des Humors. Auf wessen Kosten wird gelacht?
Ich habe Ihr neues Buch gelesen. Wer hat es für Sie geschrieben?
Ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wer hat es Ihnen vorgelesen?
Oder finden Sie diese Rollenverteilung witziger?
Ich habe Ihr neues Buch gelesen. Wer hat es für Sie geschrieben?
Ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wer hat es Ihnen vorgelesen?
Das Ergebnis der Studien? Männer fanden den Witz besser, wenn er auf Kosten der Frau ging. Auch Frauen lachten mehr, wenn die Frau die Zielscheibe war.
Da hat sich in dieser Vielschichtigkeit der Wahrnehmung des Komischen hat sich etwas geändert. Wir lachen heute mit Frauen über ganz unterschiedliche Arten von Scherzen. Und das tun auch sehr viele Männer.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Om Afam, Schürzenjäger, betitelte Karin Kivus ein Gedicht, das beide Geschlechter aufs Korn nimmt.
Wenn eine kleine, unscheinbare Frau lange, kluge und ein wenig lispelnde Reden hält über Don Juan und Casanova, dann stehen so Männer auf und zischen, Herrgott nochmal, was soll das überhaupt, die ist doch viel zu fipsig dafür.
Der Humor oder der Witz oder der Spaß, das Vergnügen, könnten wir auch sagen, entsteht eigentlich nur, wenn es einen entsprechenden Rezipienten, eine Rezipientin gibt. Also ein Gegenüber, das überhaupt in der Lage ist, das zu lesen. Und wenn wir jetzt einen Satz nehmen wie "Kröne dich selbst, dann krönt dich keiner", über den ich sogar selber lachen muss, diesen Luxus leiste ich mir, mich an mir selbst zu vergnügen, dann habe ich schon auch gemerkt, dass das nicht immer gut ankommt, weil man das als Arroganz, als Überheblichkeit, als Impertinenz, als Unbescheidenheit auslegen kann. Ja, und da kann ich nur sagen, dann erst recht, das ist ein Satz, der heute, wie ich weiß, nicht nur von Frauenfreundinnen, sondern von Freunden und Freundinnen insgesamt in so manchem Büro hängt. Also der Satz hat seine eigene Karriere gemacht und wer es zu lesen versteht, der kann es. Aber wer keinen Humor hat, um den Kreis zu schließen, wird diesen Satz nicht verstehen, auch nicht die Selbstironie. Denn natürlich kann ich mich nicht selber krönen.
Nach landläufigem Verständnis kommt einer Krönung gleich für jede Schreibende die Aufnahme in den Kanon. Was ist eigentlich mit Kanon gemeint? Fragt sich Felicitas Hoppe in ihrem Essay Gesammeltes Unglück.
Kanon, so letzte Woche auf meine dringende Nachfrage der jüngste meiner Neffen, an den ich mich gern in Definitionsfragen wende, Kanon habe mit Literatur nichts zu tun, sondern sei ein Begriff aus der Musik, was einer singt und die anderen nachsingen, nur etwas später.
Heilige Nikotiana, heilige Bachari, heilige Tsaritsa, heilige North State, heilige dritte Sorte. Du Trösterin der Neurosen, du Zuflucht der Ermüdeten, du Allermildeste, du Wohlriechende, du lieblich Zündende, du leise Glimmende, du wahre Freundin, du süßeste Duftreiche, du kostbares Kleinod, du liebe Trösterin, du Sitz der Wonne, du wohlverpackte Freude, du ständige Begleiterin. Du wunderbares Röhrchen, du mächtiges Röhrchen, du Königin der Wonnen, oh bitte komm zu mir.
Eine Litanei von Mechthilde Lichnowsky.
Vor gefährlicher Kleinmütigkeit, vor übermäßiger Traurigkeit, vor Langeweile, vor Zappelei, vor den Teufeleien des Alltags, von den Keulenschlägen des Schicksals, von aller Schwere der Welt, beschütze mich. Du Trösterin bei Besuchen, du Helferin bei Überlastungen. Hilf mir, du Nette. Hilf mir, Zigarette. Amen.
Frauen bilden nach wie vor eine starke Minderheit im männlich dominierten Literaturkanon. Doch in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan. Die Kanon nennen bekannte Frauen, darunter die Schriftstellerin Sibylle Berg, die Historikerin Hedwig Richter und die Publizistin Margarete Stokowski ihre Sammlung von Autorinnen. Man kann den Kanon auch unterwandern, wie Caroline Kallis, die in ihren Gedichten den Blick weitet und die üblichen Vergleiche hinter sich lässt.
Wie wir beschaffen sind und in welches Verhältnis wir uns setzen. Im Verhältnis zum Berg, zum Glas und der Größe der Heublumen, der Fuchsbauten, im Verhältnis zur einzelnen Ähre und im Verhältnis zur Oberlandleitung, zum Schnabelhorn eines Kükens, im Verhältnis zur Eins und im Verhältnis zur Zwei, die Menge an Dingen unter deinem und im Verhältnis zu der Ärmlichkeit deiner Großmutter und der Brötchen, die sie früh morgens vom Hoftor klaute, ihrer Broschen und Groschen, was ist da schon klein?
Auch als Kabarettistinnen und Gagschreiberinnen reüssieren Frauen. Sogar die Titanic hat nun eine Chefredakteurin. Autorinnen aus dem Umfeld des Satiremagazins versammelt die Anthologie »Niemand hat die Absicht, ein Matriarchat zu errichten«. Vom Cartoon bis zur Kolumne reicht die Sammlung, in der unter anderem Kirsten Fuchs, Viktoria Helene Bergemann und Ella Carina Werner spezifisch weibliche Erfahrungswelten behandeln.
So ein Kaiserschnitt ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Ich komme mir vor wie eine Kneipe. Ständig greint jemand vor mir rum und will saufen. Nicht auszudenken, man würde sich im Restaurant wie ein Baby benehmen. Ewig am letzten Bissen rumlutschen und immer schreien, wenn der Kellner nach einer Stunde den Teller wegräumen will. Wenn das Baby wirklich genug getrunken hat und schläft, träumt es danach vom Trinken. Der Mund saugt vor sich hin. Das ist also Lebe deine Träume.
Und am schlimmsten ist es ja, wenn es bei anderen Leuten romantisch zugeht. So eklig auch, wenn andere Leute Sex haben. Erst letztens war es im Nebenzimmer wieder so weit. Ich habe natürlich sofort das Hotel verklagt. Und das hat überhaupt nichts mit meiner eigenen sexuellen Situation zu tun. Ich komme eigentlich nie. Ich habe die ersten 3 Jahre meines aktiven Sexuallebens gedacht, dass ein Orgasmus bei Frauen sowas ist wie der Weihnachtsmann, Einhörner oder Rassismus gegen Weiße. Dass sich das halt irgendwer mal ausgedacht hat, aber eigentlich alle wissen, dass es das gar nicht gibt.
Frauenärzte kamen und gingen. Es waren Dienstleister, so muss man es sehen. Reingehen, ausziehen, Brust durchkneten, zwischen die Beine leuchten, anziehen und tschüss. Es war nicht viel mehr, als am Flughafen durchgescannt zu werden. Und dann das. Hey, Sie sind Frau Werner? Schon das kumpelhafte Hey ließ mich unangenehm zusammenzucken. Er war jung, verdammt jung. Und er hieß auch jung, Jan Felix, wie sein Namensschild verriet. Er fragte nach der Regelmäßigkeit meiner Menstruation. Läuft bei mir, versuchte ich mich jugendsprachmäßig auf sein Level zu begeben und hasste mich dafür im selben Moment. Er war ein netter Mann, keine Frage. Aber ich lasse mir von diesem 30-jährigen Jungspund nur ungern erklären, wo mein Uterus ist. Ich möchte nicht, dass mein Frauenarzt auf seinem Schreibtisch eine Spotify-Playlist geöffnet hat und Himmel, was für eine gute. Ich möchte, dass mein Frauenarzt CDs hört. Und die CDs, lass es Brian Eno oder Bruce Springsteen sein, zieht er andächtig aus seinem turmhohen CD-Ständer in seiner verwitterten Villa am Stadtrand. Ich will, dass er weiße Haare in den Ohren hat. Ich will, dass er aussieht wie Meister Eder oder Frank Elstner. Ich möchte, dass mein Frauenarzt am Abend ein gutes Gläschen Geneva trinkt und sich im Anschluss Gynäkologie zwischen gestern und morgen, die große Dokumentation, nicht reinzieht, sondern anschaut auf VHS-Kassette durch seine daumendicken Brillengläser und dabei Erdnussflips nicht wegsuchtet, sondern isst. Verdammt nochmal, einfach isst.
Wir gehen in die Wunden, die offen vor uns liegen, und vom Wundrand aus können wir das Meer sehen.
Caroline Kallis wirft in ihren Gedichten ungewöhnliche Blicke, groteske und morbide, auf den weiblichen Körper.
Wir gehen in die Wunden, die offen vor uns liegen, und vom Wundrand aus können wir das Meer sehen. Die stillschweigenden Mehrheiten von roten Blutkörperchen kommen mal wieder zum Tee.
Eine Zeile, ein Vers, der heißt »In den Wunden munter bleiben«. Und das ist ein Vers, der wiederholt sich und wiederholt sich fast wie eine Unendlichkeit. »In den Wunden munter bleiben«. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was wie so eine Grundpoetik fast schon ist. Ne? Dass egal, wie grauenvoll die Welt ist, man muss irgendwie Munterkeit bewahren. Oder aber es gibt natürlich auch solche Karlauer bei mir, wenn es dann heißt, war das noch Geschlechtsorgan oder doch schon Trockenobst. Also auch solche Sachen kommen sehr, sehr gerne vor, wo es dann ja um so etwas geht wie die Schönheit des Körpers oder das, was wir in der Öffentlichkeit als schönen und makellosen Körper vorgeführt bekommen, doch auch immer wieder nachdenken lässt, was das eigentlich doch für falsche Vorbilder sind.
Humor ist ein Lebensbegleiter, in guten wie in schlechten Zeiten. Erst recht an deren Ende, wenn der Körper einen verlässt. Mascha Kaleko denkt in Epitaph auf die Verfasserin über das eigene Lebensende nach.
Hier liegt M.K. umrauscht von einer Linde. Ihr letzter Wunsch, dass jeglicher was finde. Der Wanderer Schatten und der Erdwurm Futter. Ihr Lebenslauf, Kind, Weib, Geliebte, Mutter. Poet dazu. In Mußestunden Denker. An Leib gesund. An Seele sichtlich kränker. Als sie verschied, verhältnismäßig jung, glaubte sie fest an Seelenwanderung. Das erste Dasein ist die Skizze nur. Nun kommt die Reinschrift und die Korrektur. Sie hatte wenig, aber treue Feinde. Das gleiche wörtlich gilt für ihre Freunde. Das letzte Wort behaltend bis ans Ende, schrieb sie die Grabschrift selber. Das spricht Bände.
Humor wie ein dicker Mann, Frauen mit spitzer Feder von Sabine Fringes. Mit Britta Steffenhagen, Annika Mauer, Stefanie Eid und Boris Aljenovic. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. When I was just